Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei uns zu Gast heute der Oberbürgermeister der Stadt Neu-Ulm, Gerold Nürnberg. So, jetzt haben wir das schon mal richtig gestellt. Ja. Grüß Gott, Herr Nürnberg.
Grüß Gott.
Herr Nürnberg, erste Frage. Wie wird man eigentlich Oberbürgermeister von der Geburt an?
Ja, ob es bereits in der Wiege festgelegt ist, das glaube ich nicht. Also bei mir war es sicherlich eine Prägung im Gymnasium. Wir hatten einen Lehrer, Deutschgeschichte, Sozialkunde, der für die damalige Zeit war das noch etwas außergewöhnlich, vor dem Dritten Reich nicht Halt gemacht hat und der uns auch beigebracht hat, dass Demokratie nur funktioniert, wenn man sich engagiert, wenn man um sie kämpft, wenn man etwas tut. Und dann gehöre ich nur zu der aussterbenden Spezies, die altgriechisch gelernt haben, also die Urwiege der Demokratie sozusagen. Das fand ich damals sehr, sehr spannend. Allerdings mehr in übersetzter Form als in der urgriechischen Form. Da war es dann manchmal sehr schwierig, die Übersetzung hinzukriegen. Aber das hat mich geprägt und da war eigentlich mit dem Gymnasium klar, du willst mal Stadtrat werden. Das war das Ziel. Davor stand dann natürlich noch das Studium in Augsburg, Jura. Trotzdem immer eigentlich schon bei der Jungen Union dabei gewesen. Ganz interessant vielleicht, warum ich zur CSU gekommen bin. Damals gab es eine große Debatte über Abtreibung und ich hatte damals eine etwas andere Meinung als heute und war eigentlich eher ein Abtreibungsgegner. Das war damals auch die Meinung der CSU und dann gab es noch ein paar andere Punkte, die mir so ganz gut gefallen haben. Und so bin ich also bei der CSU damals gelandet. Lag sicherlich auch daran, dass wir eine tolle Junge Union hatten. Also da war nicht nur Politik angesagt, sondern wir haben auch des Öfteren abends was unternommen. Es war ganz lustig in der Zeit. Ja, und dann vom Studium zurückgekommen, in der Jungen Union alles gewesen, stellvertretender Vorsitzender, Schatzmeister und was der Kuckuck so gibt, bis hoch in den Kreisverband hinein. Und dann 1990 die Frage, jetzt antreten bei der Stadtratswahl, gerade wieder ein paar Jahre nach dem Studium hier. Und natürlich jung war ich überzeugt, sofort rein in den Wahlkampf. Und gemeint, jeder müsste von mir die beste Meinung haben und sagen, nur den müssen wir wählen. Da gab es ein bisschen Ernüchterung, weil es halt doch nicht ganz gelangt hat beim ersten Mal. Und es war vielleicht auch eine ganz gute Lehre insgesamt fürs Leben, dass gewisse Dinge halt nicht in den Schoß fallen, sondern dass man sich Gedanken darüber machen muss, dass man Pläne schmieden muss, dass man vielleicht ein bisschen kämpfen muss. Und dann war für mich klar, also mit dieser Anführungsstriche persönlichen Niederlage, da lebst du nicht, sondern du kämpfst einfach drum. Das Thema Stadtrat, das hat mich wahnsinnig fasziniert. In der Gemeinde, in der man lebt, die Geschicke ein Stückchen weit mitzubestimmen. Ja, und dann kam 96. Ein Jahr zuvor war ich in einer Bürgerinitiative, als wir gerade so ganz schwierige Verkehrsdebatten in Neu-Ulm hatten. Alles rief nach einer riesigen Fußgängerzone, gar kein Auto mehr und das fand ich alles ein bisschen übertrieben. Thema war auch, dass zum Beispiel die Leute, die in der Stadt wohnen und arbeiten, plötzlich keinerlei Parkplätze mehr gehabt hätten. Und da habe ich mich mit anderen dagegen engagiert und habe gesagt, also Stadt muss auch Leben sein, da gehört auch Auto dazu, natürlich mit Maßen, das kann es nicht dominieren. Und das hat dann doch eine gewisse Bekanntheit gebracht, sodass es dann 96 gelangt hat. Und dann zieht man am ersten Tag in das Stadtparlament ein, mit der festen Überzeugung, und jetzt ändert sich die Welt. Es hat nicht lange gedauert, bis ich kapiert habe, so schnell ändert sich die Welt nicht. Und vor allen Dingen, du brauchst erst mal einige Zeit, bevor du überhaupt ja, weißt, wie so ein Laden funktioniert. Mhm. Denn in der Parteiarbeit, in Versammlungen, in Diskussionen, das ist was ganz anderes, als im Stadtrat zu sitzen. Da gibt es historisches Wissen, das mir gefehlt hat. Plötzlich stellt man fest, das war jetzt für einen Juristen vielleicht nicht ganz so überraschend, aber doch von dem Ausmaß her erstaunlich, wie stark wir durch Gesetze, Verordnungen, Zuständigkeiten geregelt sind. Also so das, was ich damals als junger Mensch noch glaubte, dass man da sehr große Freiheiten hat und was entwickeln kann, das war nicht.
Ja, aber gerade noch mal Zwischenfragen, das wollte ich vorher schon fragen, aber jetzt passt es gerade. Warum haben Sie eigentlich Jura studiert?
Das ist ein bisschen ja was zum Schmunzeln. Damals gab es ja diese Studienberatung, so wie es heute gibt, noch überhaupt nicht. Wir wurden dann alle mal nach Augsburg gekarrt in mehreren Bussen und da war dann das Arbeitsamt und Uni und wer weiß was da und haben uns tolle Dinge erzählt. Und eigentlich war mein Berufswunsch so der, ja, Lehrer werden, mit Kindern umgehen. Das war ein Thema, das hat mich sehr interessiert. Und dann saß ich da in Augsburg mit den Klassenkameradinnen und Kameraden und dann sagten die da vorne, nö, also Lehrer brauchen wir eigentlich gar keine, wir haben genügend. Mhm. Und dann hatte ich schon früh ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Dann war klar, dann bleibt eigentlich ja nur noch Rechtswissenschaften, Jura übrig. Mhm. Dann sorgst du für Gerechtigkeit in der Welt und dann war das mein Studium. Und ich muss sagen, im Nachhinein, es war vielleicht etwas eine blauäugige Begründung, aber es war aus dem Bauch heraus die richtige Entscheidung.
Ja klar, und das hat Ihnen natürlich in Ihrem politischen Leben sehr geholfen. Ja, weil Sie haben ja schon gesagt, Sie sind in den Gemeinderat oder in dem Fall Stadtrat und haben dann gemerkt, okay, da ist ja sehr viel Jura drin, in die ganzen Verordnungen und so weiter. Also hat ja genutzt.
Ja, also die Juristerei hat auch eine ganz eigene Logik, die mit naturwissenschaftlicher Logik nicht unbedingt was zu tun hat. Von daher ist es ganz gut, wenn man ein bisschen eine Ahnung hat, weil dann versteht man das eine oder andere etwas leichter. Und dann gibt es im deutschen Recht so gewisse Grundprinzipien, egal ob das jetzt Strafrecht ist, Zivilrecht oder was auch immer, die zu kennen, erleichtert es dem einen ein Stück weit schon. Wobei, ich würde es nicht als unbedingte Voraussetzung nehmen. Es hilft, aber letztendlich ist das Thema Kreativität nachher genauso wichtig.
Ja, also Sie sind dann in den Stadtrat gekommen, Sie haben sich dann da engagiert und wie ging es dann weiter?
Ja, und wie das Leben so spielt, 3 Jahre später gab es einige Diskussionen in der CSU, auch mit unserer damaligen Oberbürgermeisterin, der Frau Dr. Merck. Und irgendwie hat so das Verhältnis zum Fraktionsvorsitzenden nicht mehr so richtig gestimmt. Und dann war die Frage, ob ich es nicht übernehmen würde, was für mich damals spannend war. Selbstständiger Rechtsanwalt, der damit sein Geld verdient, noch mehr Zeit in die Politik zu investieren, war natürlich verlockend, aber ich habe dann schon auch mal mit meiner Frau gesprochen, habe gesagt, du, kriegen wir das eigentlich hin mit unserer Kanzlei? Und sie hat gesagt, doch, ja, das sortieren wir ein bisschen um. Und dann war ich relativ schnell Fraktionsvorsitzender und das geht dann schon in eine Beanspruchung rein. Also ich habe es mal zeitlang aufgeschrieben, 20 Wochenstunden sind da schnell vorbei.
Die Frau ist auch Rechtsanwältin.
Die ist auch Rechtsanwältin, wie das Leben so spielt. Beide sind wir Neu-Ulmer und haben uns beide beim Studium in Augsburg kennengelernt. Sie hat damals ein Stockwerkstelefon verwaltet und ich war ja, wie gesagt, in der Politik tätig und musste öfter mal telefonieren und habe dann über einen Freund auf dem Stockwerkstelefon telefoniert und war nicht imstande, die Einheiten richtig auszurechnen. Und sie saß dann mal dran bei der Monatsabrechnung und das hat hinten und vorne nicht gestimmt. Bis sie dann gesehen hat, das Zimmer, das weiß ich halt nicht mehr, Zimmernummer sowieso, hat es immer falsch ausgerechnet. Und dann ist sie ja wohl leicht entrüstet zu meinem Kommilitonen gegangen und wollte den so richtig den Rost runter tun. Und der hat die Handschrift geschrieben, das bin nicht ich, das ist der Nürnberg aus dem 4. Stock. So haben wir uns kennengelernt, ja, und so hat es dann gefunkt.
Okay, also zurück zum Fraktionsvorsitz. Jetzt habe ich Sie ein bisschen unterbrochen, Nebenschauplatz.
Ja, nein, ist ja schon in Ordnung. Ja, das ist eine ganz andere Arbeit plötzlich von Politik, weil jetzt muss man koordinieren. Man muss innerhalb einer Fraktion koordinieren, man muss zwischen Fraktion und Verwaltung koordinieren, aber auch in Richtung Oberbürgermeisterin. Man ist dann auch viel mehr plötzlich in Repräsentation drinnen und plötzlich stellt man fest, dass man sich selber gar nicht mehr so in den Vordergrund stellen kann. Guter Fraktionsvorsitzende stellt eigentlich seine Mitglieder nach vorne. Mhm. Ja, und so lief es dann die restlichen 6 Jahre, bis 2002 es wieder Neuwahlen gab. Und damals hat dann die CSU ein sehr, sehr gutes Kommunalwahlergebnis eingefahren. Und der damalige zweite hauptamtliche Bürgermeister, Herr Biederolf, ist aus Altersgründen nicht mehr angetreten. Mhm. Ja, und dann hieß es plötzlich, die CSU hat die absolute Mehrheit, sie beansprucht den zweiten Bürgermeister und ja, ob ich das nicht machen würde. Und ich habe damals dann gesagt, ja gut, also das muss man sich schon nochmal überlegen, aus dem Beruf komplett rauszugehen. Aber die Entscheidung war eigentlich schon vorgegeben, so nach dem Motto, wann hast du die Chance, dein Hobby zum Beruf zu machen? Und ich habe dann sehr viele Gespräche geführt und für mich wichtig war, dass ich da jetzt nicht von der CSU alleine mit der absoluten Mehrheit hineingekriegt wurde, sondern dass ich schon ein bisschen auch das Signal von den anderen Fraktionen bekomme, dass sie das sich gut vorstellen können. Ich bekam es dann auch, ich habe eine sehr schöne Mehrheit bekommen, ja, und dann war ich plötzlich zweiter Bürgermeister. Und der zweite Bürgermeister war damals oder ist auch heute noch zuständig für Schule, Sport, Kultur, Soziales, also ein riesiges Feld. Mhm. Plötzlich hat man mit Kindergarten, Krippen zu tun, man hat mit Grundschulen zu tun, man hat mit Kultur, mit Museum zu tun, mit Sportvereinen, mit Musikvereinen. Das war also eine wahnsinnig spannende Zeit. Und da muss ich sagen, da hatte ich wieder mal im Leben richtig schönes Glück. Mein vorheriger Amtsleiter, der hat mich, ich weiß gar nicht mehr, was waren es so, 1,25 Jahre richtig angelernt, bevor er dann auch altershalber in Ruhestand ging. Und auch da wieder, obwohl ich es eigentlich schon wusste, verändern wollen ist das eine. Man muss aber dicke Bretter bohren. Man stellt plötzlich fest, es gibt andere Fachbereichsleiter, die mitsprechen wollen. Natürlich immer wieder das Geld, der Kämmerer, der natürlich nicht so gerne mag, der Personalverantwortliche, der auch nicht will, dass man neues Personal braucht und so weiter. Aber eine sehr schöne Zeit und ja, ich kann mich noch gut erinnern, es war Landtagswahl und ich bekam dann einen Anruf meiner Chefin, die gesagt hat, du, wir müssen mal schnell im Vertrauen miteinander reden. Und dann bin ich zu ihr hin und dann hat sie mir gesagt, ja, du, also heute Nachmittag, glaube ich, kommt es dann offiziell rüber, ich werde Justizministerin. Fand ich wahnsinnig spannend und im ersten Moment habe ich gar nicht daran gedacht, dass es dann ja heißt Neuwahlen. Aber das war so völlig unspektakulär. Es hieß auf einmal, ja komm, jetzt hast du schon den zweiten Bürgermeister gemacht, jetzt kannst du eigentlich auch noch den OB vollends machen. Ja, klar. Oh, ja, gut gesagt, getan und ist dann auch im ersten Wahlgang gewonnen.
Mhm. Ja. Ich habe hier sogar irgendwo die Zahlen, es waren über
51%.
51%, ja, das war ja gleich im ersten Wahlgang, das ist ja auch oft nicht so üblich, zumindest für Neuling. Ja.
Ja, und für Neu-Ulm auch nicht. Also in Neu-Ulm war es schon meistens so, dass die Kandidaten einen zweiten Wahlgang gebraucht haben. Also insofern war ich natürlich schon auch froh. Und ich habe natürlich heute auch noch das wahnsinnige Glück, eine Stadt ja, mitverwalten zu dürfen, der es wirklich gut geht, wo man was bewegt. Also wenn ich Kollegen aus den neuen Bundesländern höre oder auch teilweise aus dem Norden Deutschlands, dann könnten wir eher heulen, weil die nur über Schließungen, Einsparungen nachdenken und wir können wirklich noch was bewegen. Deswegen ist das echt auch ein wahnsinnig toller Job.
Ja, überhaupt die Südstaaten, sage ich jetzt mal.
Ja, natürlich,
ich jetzt klar, mal die Südstaaten. Ich meine, Ihr Kollege hat es ja da auch gut. Ja, und Sie sind jetzt im Moment in der zweiten Amtsperiode.
Ich bin jetzt in der zweiten Amtsperiode. Am 16. März nächsten Jahres haben wir wieder Kommunalwahl. Ich werde wieder antreten. In ja, ein paar Wochen werde ich entsprechend nominiert werden, zumindest hoffe ich es und gehe ich davon aus. Ja, ich möchte es also schon nochmal machen. Man braucht eine Periode, um sich hineinzufinden. Denn als zweiter Bürgermeister, da arbeitet man noch am Fall, da bearbeitet man noch den Kindergarten. Also Bürgermeister kann man gar nicht mehr so im Detail dabei sein. Man muss vieles delegieren, man muss sich in vieles einfinden, man hat plötzlich ganz andere Repräsentationspflichten. Also man braucht das schon eine Periode, bis man da einigermaßen dann drinnen ist. Und in der zweiten kann man dann was bewegen. Ich glaube, dass das enorm gerade auch deutlich sichtbar ist. Und in der dritten möchte ich dann ganz gerne auch die Voraussetzungen schaffen, dass spätere Generationen ähnliche Ausgangssituationen haben und was bewegen können.
Das ist jetzt das Stichwort für die nächste Musik. Und nach der Musik, dann gehen wir konkret auf das ein, was die Arbeit eines Oberbürgermeisters und ganz speziell Ihre Arbeit ausmacht. Radio Free FM, die Plattform, bei uns zu Gast Oberbürgermeister Gerold Nürnberg aus Neu-Ulm. Vor der Musik haben wir so ein bisschen drüber geredet, wie Sie Oberbürgermeister geworden sind. War ja ein langer Weg über das Lessing-Gymnasium bis dann hin auf den Oberbürgermeistersessel. Ja, und dann ist man irgendwann Oberbürgermeister und man möchte, man muss was bewegen. Zum Beispiel Stadtentwicklung ist ja ein Riesenthema.
Ja, wobei auch da gilt am Anfang, man kommt ja in einen laufenden Laden hinein. Es ist das eine oder andere schon vorgegeben. Es gibt ja entsprechende Vorlaufzeiten, Planungszeiten, 3 bis 5 Jahre sind da gar nichts. Das heißt, in den ersten Jahren arbeitet man eigentlich das ab, was schon beschlossen wurde, was schon in der Umsetzung befindlich ist. Und bei mir waren es natürlich speziell 2 große Themen, die schon vorher beschlossen wurden und auch teilweise angegangen wurden, die Bahntieferlegung und die Landesgartenschau. Das heißt jetzt nicht, dass man dann nur dran sitzt und eigentlich den Haken dran macht, sondern es sind schon auch kreative Prozesse. Man sollte es nicht glauben, wie ich in so einem Planungsprozess und Ausführungsprozess dann auch in einer Landesgartenschau sich plötzlich was ändert. Man kommt auf eine Idee, diese grüne Brücke, diese Verbindung von Donau bis nach Ludwigsfeld könnte man ja noch ein bisschen schicker machen, wenn man da auch noch über den Trog eine Brücke machen würde und. Das waren tolle Erfahrungen, oder in der Planung war vorgegeben, wir machen eine Brücke über die Ringstraße. Keiner hatte sich groß Gedanken darüber gemacht, soweit waren wir einfach nicht gewesen, wie könnte die ausschauen. Also es war an der Zeit, es mal ein bisschen zu konkretisieren, und dann hat man einfach mal einen Wall aufgeschüttet gedanklich und hat plötzlich festgestellt, um Gottes Willen, der ist ja unten 20 Meter breit. Da musst du eine riesige Schneise durch das Glacis durchschlagen. Das kann ja nicht sein, das funktioniert nicht. Und dann überlegen, wie könnten wir es lösen mit dieser geschwungenen Brücke am Ende. Das war eine tolle Geschichte. Insgesamt, ich meine, wer Neu-Ulm kennt, weiß, dass wir riesige Probleme hatten in der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, teilweise zu 80% zerstört. Hatten die damaligen Stadtväter eins gesagt, wir brauchen Wohnungen. Eben aus diesem Grund heraus ist alles kleinteilig aufgebaut worden. Es gab keine großen Ladenflächen, die Innenstadt konnte sich nicht entwickeln. Dann gab es 2 Unterführungen, wo jede Woche ein LKW drin hing.
Die kenne ich noch.
Ja, heute kann man sie fast gar nicht mehr vorstellen. Also die Innenstadt war richtig abgeschnitten von den übrigen Stadtteilen. Das Einzige, wo sie ein Stück weit geöffnet war, eigentlich nach Ulm rüber. So, und da was Gescheites zu machen, das war eine große Aufgabe. Das konnte nur mit Bahntieferlegung und Landesgartenschau gelingen. Und wir waren ja alle damals überzeugt, das gibt uns die Schwungkraft, die Innenstadt zu entwickeln. Keiner wusste damals so genau, mein Gott, 2005 wusste kein Mensch, wie das jetzt heute ausschauen könnte, welche Projekte das denn nachher sind. Aber das, was wir uns erhofft haben, ist eingetreten. Die Innenstadt hat sich geöffnet. Sie ist für die anderen Stadtteile jetzt plötzlich erreichbar und kann damit auch wirklich Anziehungspunkt werden. Und wir bekommen ein bisschen was zum Einkaufen. Wir brauchen keine Hirschstraße, die gibt es in Ulm, das ist in Ordnung. Aber ein bisschen was brauchen wir auch. Wir haben in der gesamten Innenstadt 1,5 Einkaufsläden, sage ich jetzt mal, als Lebensmittel. Ja, ja. Also riesige Aufgaben, und da sind wir in einer ganz guten Entwicklung. Und mich freut es auch sehr, dass die Investoren jetzt zwischenzeitlich erkannt haben, dass auch in Neu-Ulm das eine oder andere bewegt werden kann, was der Stadt gut tut. Klar, ein Investor will auch Geld verdienen. Ja, das ist logisch.
Ja, ja. Kleine Frage nochmal zur Landesgartenschau. Die hat noch ihre Vorgängerin an Land gezogen und Sie haben dann sozusagen das Projekt dann verwirklicht.
Ja, also in meiner Zeit als Fraktionsvorsitzender habe ich das noch mit vorangetrieben, dass wir die entsprechenden Beschlüsse bekommen. Wir haben dann den Wettbewerb der Gestaltungsideen und der Spatenstich zur Landesgartenschau war dann schon unter meiner Obhut. Ja.
Welche Bedeutung hat jetzt eigentlich die Landesgartenschau für Neu-Ulm gehabt? Was hat es der Stadt gebracht?
Ich weiß nicht, können Sie sich noch daran erinnern, wie es beim Fruchthof Nagel früher aussah?
Ja.
Da wissen Sie, es war Industriebrache, es war Wüste, keiner konnte sich dort ordentlich aufhalten. Es war zwar teilweise grün, aber null Aufenthaltsqualität. Ins Vorfeld rein, welcher Neu-Ulmer oder welcher Ulmer ist ins Vorfeld gegangen, das waren immer noch besetzt von den gedanklich, da wohnen die Amerikaner, da gehst du nicht rein. Mhm. Und dann kam das Weile, ja von Weile, was wissen wir da, Pershing, Menschenketten, aber Aufenthaltsqualitäten, Grün, Wohnen und so weiter, das war alles nicht vorstellbar. Und durch diese Idee dieses grünen Bandes konnten wirklich die Teile miteinander verbunden werden. Das ist ein Stück weit eigene Stadt geworden. Wir haben jetzt schöne Grünflächen, wir haben Aufenthaltscharakter. Sie kommen aus der Innenstadt, ohne dass Sie jetzt eine Straße so überqueren müssen, sondern über Brücken rein ins Grüne. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Das bringt unheimlich viel. Wir haben Spielplätze für Kinder entwerfen können. Sie müssen sich die Spielplätze mal anschauen. Der Wasserspielplatz auch. Also ich bin jedes Mal im Sommer begeistert, wenn dann die Kleinen da rumspringen und total pitschnass sind. Das trägt ein bisschen auch zur Identität bei.
Das war also nicht einfach eine Gartenschau, sage ich jetzt mal, sondern es hat Neu-Ulm, was ich jetzt so rausgehört habe, einfach wirklich einen Schub in Sachen Lebensqualität gebracht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch jedem Kollegen, der mich gefragt hat, würdest du das nochmal tun, gesagt, wenn du deine Stadt entwickeln willst, wenn du ein Thema hast, wo Grünentwicklung eine Rolle spielt, dann nimm die Landesgartenschau. Denn sie verändert deine Stadt nachhaltig. Andere Frage, können Sie sich vorstellen, dass man nur so mal mit dem Stadtrat beschließt, wir stecken jetzt 11 Millionen in Grünentwicklung?
Nee, eigentlich nicht.
Dafür brauchen Sie die Landesgartenschau als Rahmen, weil 11 Millionen ist ein Haufen Geld, da erschrickt dann mancher. Und nur wenn du den Rahmen hast und wenn du du weißt 2008, das Ding muss im Frühjahr fertig sein, dann wird gepowert und dann wird auch im Stadtrat nicht ewig lange rumgestritten. Natürlich wird auch mal diskutiert, klar, aber dann gibt es für alle Stadträte im Prinzip ein Ziel, wir müssen rechtzeitig fertig werden. Das muss ein tolles Ding werden, da sollen die Leute kommen, das soll denen gefallen und hinten nach soll die Bevölkerung was davon haben.
Also ich war auch, glaube zweimal drüben, ich fand es toll.
Also habe ich Sie ein bisschen geschlagen. Ich habe mit meiner Mitgeschäftsführerin der Landesgartenschau eine Wette angegangen, dass ich 100 Mal in der Landesgartenschau bin. Ich habe es nicht geschafft, ich habe es nur 99 Mal geschafft, aber ich habe es nicht bereut.
Aber das ist deutlich mehr. Okay, also anderes Thema, das haben Sie ja gerade angesprochen, was also offensichtlich auch die Qualität der Stadtentwicklung gefördert hat, das war diese Bahntieferlegung. Können Sie da mal ein bisschen noch was dazu sagen?
Ja, also für Statistikfans ein Hinweis, durch das freigewordene Gelände entsprach ein Drittel der alten Neu-Ulmer Innenstadt. Allein die Tatsache, dass wir ein Drittel Fläche hinzugewonnen haben, zeigt, dass das natürlich von der Dimension her ein riesiges Projekt ist. Wir bauen quasi Innenstadt zum Teil neu. Wir haben tolle Wohnlagen jetzt entwickelt auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau. Wir bekommen ein Einkaufszentrum, ganz wichtig für unsere Infrastruktur, gerade im Zeichen, dass unsere Leute alle älter werden und nicht mehr so mobil sind, brauche ich natürlich wohnortnahe Versorgung. Und ich kriege vor allen Dingen auch ein Stück weit städtische Strukturen rein. Wenn Sie durch einige Innenstadtstraßen laufen, dann reden wir von zweigeschossig plus Dach. Für eine Stadt mit 57.000 Einwohnern, und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, muss man ja Ulm da zusammenrechnen, fast 200.000, ist das eigentlich keine Bebauung in einem Zentrum drin. Und da kriegen wir jetzt momentan einen gewissen Drive rein. Das wird motort. Auch die Straßenräume vernünftig herzurichten, die Maximilianstraße den Verkehr zurückzunehmen und schön zu gestalten, dass die Leute wirklich gerne drin laufen, dass sie sich auch im Sommer mal hinsetzen, dass auch ein bisschen ja, das verkehrsberuhigt ist, dass auch das Lohnen sich lohnt. Das sind alles so Initialzündungen aus der Landesgartenschau und der Bahntierverlegung zusammen heraus gewesen. Das kann man gar nicht voneinander trennen. Mhm. Ich glaube, ohne diese beiden Ereignisse hätten wir immer noch so ein bisschen ein Problem mit Dornröschenschlaf. Mhm.
Herr Nürnberg, wir haben vor der Musik uns zum Thema Stadtentwicklung unterhalten. Und zur Stadtentwicklung, Sie haben das schon genannt, da gehört auch das Thema demografischer Wandel. Jetzt habe ich es richtig gesagt dazu. Wie gehen Sie mit diesem Wandel um?
Ja, zuerst einmal muss man sich darüber im Klaren werden, was bedeutet das eigentlich? Es hat ja im Wesentlichen zwei Facetten. Die eine Facette ist, dass wir weniger Kinder haben und die andere Facette ist, dass die Älteren, insbesondere die Hochbetagten, deutlich zunehmen. Wenn Sie jetzt eine Innenstadt wie Neu-Ulm anschauen, dann denken Sie, naja gut, da wohnen doch Leute, was soll das für ein Problem sein? Es geht aber schon los damit, wenn Sie den Wohnungszustand anschauen, dass viele Wohnungen eigentlich gar nicht seniorengerecht sind. Wenn ich dann mal zu den sogenannten Hochbetagten zähle und ich habe Einkauf und muss dann in den dritten, vierten Stock hoch, dann wird es sehr, sehr beschwerlich. Das heißt, demografischer Wandel beinhaltet zu erkennen, was für Bedürfnisse hat die Bevölkerung in 10, 15 Jahren. Wo habe ich Stärken, wo habe ich Schwächen, um dann die Schwächen so allmählich anzugehen. Und dazu gehört also erstmal ganz klar natürlich das Thema Wohnungsbestand. Unsere Senioren haben auch relativ hohe Ansprüche an Wohnungsqualität. Das heißt, eine Wohnung, die in den 50er Jahren gebaut wurde, 65 Quadratmeter, die ist heute kaum mehr, jetzt sage ich mal, richtig gut zu vermitteln, zu vermieten. Das heißt, da müssen Sie schauen, dass Sie in der Entwicklung in Stein Veränderungen herkriegen, dass eine Innenstadt für ältere Menschen interessant ist. Und das ist sie, weil früher sind die Leute ja mit 30 rausgezogen aufs Grüne, Häuschen bauen, Garten und so weiter. Und jetzt stellen sie plötzlich fest, wenn ich zum Arzt muss, brauche ich ein Auto, wenn ich einkaufen will, brauche ich ein Auto. Alles ist eigentlich mehr oder weniger in der Innenstadt angesiedelt und es wird mir immer beschwerlich. Und mit dem Zug oder mit dem Bus ist es auch nicht so lustig. Wir kriegen also einen Drang zurück in die Innenstadt, auch gerade der älteren Generation. Und dafür, wie gesagt, die Wohnungen schaffen, dann auch schauen, dass Einkaufsmöglichkeiten vorhanden sind. Das sind wichtige Herausforderungen. Es gibt ja noch was ganz anderes. Das hat also nichts mit der Entwicklung in Stein zu tun. Und das hat mich mal sehr erschrocken, als ich über unser Generationenzentrum mitbekommen habe, dass ältere Menschen ja vereinsamen. Das ist dann nicht unbedingt so das Thema, dass ihre Wohnung vermüllen, das kann auch mal eine Rolle spielen, aber sondern wirklich aufgrund der natürlich eingeschränkter Mobilität daheim rumsitzen und kein Mensch merkt es so richtig, dass die keinerlei Kontakte mehr zur Umwelt haben. Und da haben wir etwas gemacht, da muss ich also heute auch noch sagen, mit den Mitarbeitern, die mir da das ausgearbeitet haben, eine tolle Geschichte, nämlich einen Besuchsmöglichkeit organisiert. Senioren besuchen. Jetzt nicht, um denen denn daheim den Haushalt zu führen. Ja. Dafür gibt es andere, sondern einfach den sozialen Kontakt zu haben und vielleicht auch rechtzeitig zu erkennen, der braucht jetzt auch nochmal eine ambulante Hilfe oder es ist auch wirklich dann mal notwendig, dass man ins Pflegeheim kommt. Dass die Leute so lange wie möglich selbstständig in ihren vier Wänden wohnen können, in ihrem sozialen Bezugssystem drin sind, wo sie sich ja dann auch sicher fühlen. Auch das ist eine ganz wichtige Geschichte, die zur Stadtentwicklung gehört, die man vielleicht nicht so sehr am Anfang sieht. Aber wenn ich also meine Besuchshelfer heute dann spreche und dann so Erfahrungsaustausch von denen höre, wenn wir uns mindestens einmal im Jahr treffen, dann stelle ich fest, das ist mindestens genauso wichtig, wie tolle Wohnungen zu bauen.
Jetzt haben Sie das Stichwort genannt, Besuchshelfer. Also wie ist diese Besuchsgeschichte, wie ist die organisiert?
Na gut, wir haben Freiwillige gesucht, die sich dafür interessiert haben und dann hatten wir einfach aufgrund unseres sozialen Dienstes natürlich den einen oder anderen Hinweis Und dann hatten wir angefragt, hätten Sie Interesse, dass man vielleicht einmal in der Woche vorbeikommt, sich unterhält, vielleicht gemeinsam einen Spaziergang macht. Es kommt natürlich sehr stark alles auf die Besuchshelfer an, wie gut die auf die Leute eingehen können. Und das ist schon eine Leistung, was die verbringen. Ja, und dann wachsen da so Beziehungen und dann erfährt man, meine langjährige Freundin in der sowieso Straße, ich glaube, die sollten es auch mal besuchen. Oder ich habe es dann auch mal mitbekommen, dass da ein älteres Ehepaar in Not war und habe dann unsere Seniorenberater hingeschickt und gesagt, schaut mal, was können wir finanziell tun, was können wir aber auch im sozialen Umfeld tun. Das ist dann Streetworking für Ältere.
Ja, demografischer Wandel, das kann ja auf der anderen Seite auch bedeuten oder Möglichkeiten sind ja auch, sage ich jetzt mal, junge Familien, anzulocken.
Ja.
Was machen Sie in der Richtung?
Das ist eigentlich, wenn man ganz offen ehrlich ist, ist es gar nicht so einfach möglich, zu sagen, ich mache mich attraktiv für junge Familien. Natürlich, sie brauchen Wohnmöglichkeiten, eins der Grundbedürfnisse der Menschen. Sie brauchen Arbeitsmöglichkeiten. Aber Politiker, die sagen, ich schaffe Arbeitsplätze, die sind eigentlich nicht ganz ehrlich. Weil der Politiker schafft keine Arbeitsplätze. Er kann allenfalls die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Wirtschaft Arbeitsplätze anbietet. Rahmenbedingungen sind dann Gewerbeflächen, vielleicht auch eine, wirtschaftsfreundliche Verwaltung, die versucht, zusammen mit der Wirtschaft gewisse Dinge nach vorne zu bringen und nicht gegen die Wirtschaft. Das sind die wesentlichen Punkte. Wir haben hier in der Region, und das gilt für Ulm natürlich genauso, Gott sei Dank eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Wir haben dank der verkehrlichen Dinge wie zwei Autobahnen, Bahnlinien und so weiter eine hervorragende Ausgangsposition für die Region. Wir haben die Uni, wir haben zwei Fachhochschulen. Wir haben beide Städte gemeinsam eine fast einheitliche Wirtschaftspolitik über den Stadtentwicklungsverband und wir bieten jungen Familien preisgünstigen Wohnraum an. Das sind, glaube ich, all die Faktoren, die abgefragt werden und dann natürlich der Freizeitwert. Es ist heute ganz wichtig und da hat sich in der letzten Zeit, meine ich jetzt auch auf Neuermer Seite, viel getan. Wenn ich an die Ratiopharm Arena denke, da sind jetzt plötzlich wieder Konzerte möglich, die halt früher nicht mehr möglich waren, weil wir keinen groß genugen Saal hatten. Oder die DAV-Kletterhalle und so weiter. Das sind so viele kleine Dinge oder auch Wonnemar. Das sind Punkte, wo ich glaube, dass junge Menschen es schon zu schätzen wissen dann. Und vor allen Dingen, was toll ist, für Ulm und Neum, 5 Minuten mit dem Fahrrad und Sie können im Grünen sein.
Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, das genieße ich eigentlich auch immer wieder. Auch bleiben wir mal ganz kurz noch bei den jungen Familien, junge Familien, Kinder, Jugendliche. Ja, Sie wollten Lehrer werden, da liegt natürlich das Stichwort Schule, Bildung nahe.
Ja, da muss ich sagen, bin ich auch froh, dass ich mit einem Stadtrat hier sehr viel bewegen konnte, was den Ganztagesunterricht angeht. Man mag dazu stehen, wie man jetzt will, ob man den gut oder positiv hält, das ist gar nicht die Frage. Aber wenn man sieht, wie die gesellschaftlichen Bedürfnisse sind, dann brauchen wir sowas. Und da hat die Stadt Neuum sehr frühzeitig Signale ausgesendet und auch Fakten geschaffen, dass wir heute, was Ganztagesunterricht angeht, im Grundschul-, im Hauptschulbereich, auch in Bayern gemessen an den Schulen, wirklich führend sind. Dass wir damit natürlich auch den Bedürfnissen der Familien nachkommen. Dass wir damit ein Stück weit auch es wirklich die Voraussetzungen schaffen, dass Frauen, wenn sie es denn wollen, auch wieder frühzeitig in den Beruf zurückkommen. Das sind sicherlich auch alles Punkte, die eine Stadt, eine Region attraktiv machen. Und wir lassen uns das einiges kosten. Wir haben permanent eine Schule in der Sanierung, um die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen. Früher gab es keinen Ganztagesunterricht. Das heißt, ich brauchte viele Gruppenräume nicht mehr. Wir haben jetzt kleinere Klassen, Gott sei Dank, sage ich. Wir haben den Migrationsteiler, das heißt nochmal kleinere Klassen, wenn wir viele Kinder mit Migrationshintergrund haben. Wir haben Mittagessen, wir haben Hort und so weiter. Das heißt, eine Schule von heute hat plötzlich einen ganz anderen Raumbedarf. Das heißt, wir müssen ständig hier nachjustieren und unseres dazu beitragen, dass die Schulen dann das pädagogische Programm, was sie ja mit beinhalten, auch tatsächlich auf der Fläche abwickeln können. Das sind erhebliche finanzielle Aufwendungen, aber ich glaube, dass das Kapital ist, was sich hervorragend auch für die Zukunft verzinst.
Ja, zum Thema demografischer Wandel, beziehungsweise wir sind ja jetzt nochmal auf das Thema Lebensqualität gekommen. Da gehört natürlich auch die Kultur dazu und darüber unterhalten wir uns dann nach der nächsten Musik. Radio Free FM, die Plattform. Bei uns zu Gast der Oberbürgermeister von Neu-Ulm, Gerold Nürnberg. Ja, zum Thema Lebensqualität, da gehört natürlich auch Kultur, Kulturpolitik. Das ist auch ein ganz wichtiges Gebiet für jeden Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin.
Ja, Kultur ist etwas, was Bedürfnisse befriedigt, die jetzt nicht in Stein sind, sondern die dann vielleicht ja auch die Seele etwas anrühren. Es ist immer schwierig, jetzt sage ich mal, eine vernünftige Kulturpolitik zu machen, weil du brauchst ja erstmal Kulturschaffende. Da haben wir, glaube ich, aber in Ulm und Neum eine ganz gute Ausgangslage, dadurch, dass wir Studenten haben, dadurch gibt es auch ein bisschen Szeneleben, dadurch kann sich auch was entwickeln. Aber beim Thema Kultur fällt mir eigentlich zu Neum immer unser Kinder- und Jugendmuseum ein. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Also bei mir war Museum und Kindheit immer damit verbunden, schlechtes Wetter und langweilig.
Lärmgang.
Ja, fast nichts an. Man schaut mit den Augen und nicht mit den Fingern und so weiter und so fort. Und wir haben ja unser Edwin Scharf Museum, ein kleines, feines Museum, eine gewisse Spezialität. Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass immer sehr viel Museumspädagogik gemacht wird, um Kinder hinzuführen. Aber es war für mich immer so, bei aller guter Museumspädagogik, es ist nicht der Einstieg für Kinder und Jugendliche. Und wir hatten dann ja noch die Archäologie, die so vor sich hin dümpelte, dem Freistaat zugeordnet, der zuletzt, ich glaube, noch 500 Euro Jahresetat für die Archäologie hatte. Also außer Staubwischen war da eigentlich nicht mehr viel angesagt. Ich bin geschichtlich interessiert, aber es war halt einfach so. Und dann war irgendwann klar, also das macht keinen Taug mehr. Da müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Dann hatten wir noch einen Maler, Geitlinger und bildenden Künstler, besser gesagt, den wir auch noch ausstellen sollten, dass wir versprochen hatten, also braucht man auch Räume. Und dann war die Frage, naja gut, wenn wir es denn je schaffen, im Freistaat das zu dealen, dass die Räume frei werden, was tun wir? Allein mit Geitlinger ist nicht getan, den Scharf so auszudehnen, ist auch schwierig. Und dann kam unsere Museumsdirektorin irgendwann zu mir, Frau Dr. Gubel, und hat gesagt, wie wäre es, wenn wir ein Kinder- und Jugendmuseum machen? Und dann hat sie mir das so erläutert, wie sie sich das vorstellt. Und also muss ich sagen, eine gigantische Idee tatsächlich durch Ermöglichen, dass Kinder mitmachen, dass sie in ein Museum gehen und was anfassen können, was bewegen können, was verändern können, herangeführt werden. Mhm. Nachher vielleicht dann auch bei der Kunst sind, das mag ja durchaus sein, aber das ist nicht eher so mit erhobenem Zeigefinger belehrend dann stehen, sondern Kinder in ihrer Welt abholen und sie dann spielerisch zu gewissen Dingen hinführen. Also eine tolle Idee, und muss ehrlich sagen, da bin ich stolz drauf, dass uns das gelungen ist, zusammen mit dem Stadtrat das in Szene zu setzen. Und wenn man jetzt sieht, wie das Museum ankommt, also das war ein Erfolg, das hätte ich nie gedacht. Wir sind gar nicht nachgekommen mit Führungen und haben heillos unseren Etat überzogen. Mhm. Was uns dann auch ein bisschen Schimpfe eingebracht hat, aber ja gut, lieber geschimpft werden, weil man Erfolg hat, als andersrum.
Jetzt muss ich ganz kurz noch einwerfen, für in dem Fall meine Stammhörer, wenn ihr mehr über das Kinder- und Jugendmuseum, Kindermuseum heißt, gell? Oder heißt es Kinder- und Jugendmuseum?
Kinder- und Jugendmuseum.
Kinder- und Jugendmuseum habe ich so richtig in Erinnerung hören wollt. Ich habe mal schon einige Zeit her eine ganze Plattform zu diesem Thema gemacht, war hochspannend. Klickt euch einfach durch unser Archiv durch, dann könnt ihr es nochmal im Detail nachhören. So, also.
Ja, und jetzt, wir hatten jetzt vor kurzem wieder eine neue Ausstellungseröffnung. Da geht es über Körper, Körperempfinden, Körperbewusstsein. Und ich hatte die Chance, kurz vor der Eröffnung der Ausstellung durchzulaufen. Ich muss sagen, was da die Macher für Ideen haben. Und danach haben uns Kinder, die da vorher schon ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, despektierlich spielen konnten. Es ist spielerisches Element, aber es ist ja mehr dahinter. Weil sie sehen, mit welcher Begeisterung die das machen. Und dann erzählen mir die Mentorinnen und Mentoren, dass dann irgendwann mal die Frage kommt, können wir auch nicht in das Museum für die Großen gehen? Das ist genau das. Und da holen wir Kinder ab, da sind wir kindgerecht. Und genau das ist zum Beispiel vielleicht auch mit ein Grund, warum so viele Familien mit Kindern in unsere Region ziehen, weil sie durch solche Dinge spüren, dass uns Kinder wirklich wichtig sind. Und nichts bringt mich mehr auf die Palme, als wenn ich das Wort Kinderlärm höre. Kinder und Lärm, das ist ein Ding, das passt nicht zusammen. Kinder machen Geräusche, klar, aber das kann ich nicht als Lärm bezeichnen. Lärm ist was Negatives. Und wenn ein Kind lacht, dann ist es was Positives. Ja, und das ist eine wichtige kulturelle Geschichte, die ergänzt die kulturellen Einrichtungen, die wir haben. Aber auch unser, in Anführungsstrichen, kleines Theater besetzt eine Nische, ist für die Region, für das Oberzentrum Ulm-Neum etwas Wichtiges. Gerne helfe ich den Künstlern auch, wenn es dann darum geht, Räume zu finden. Aber da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist immer sehr, sehr schwierig, da etwas zu machen. Aber das zu ermöglichen, wenn es irgendwie geht, ist mir schon auch ein Herzensanliegen.
Ja, über die Kultur, jetzt mache ich so einen richtigen Spagat. Wir haben ja jetzt gerade das Thema Museum angesprochen. Es gibt ja jedes Jahr immer die lange Nacht der Museen Ulm und Neu-Ulm, also hier auf kulturellem Gebiet eine Zusammenarbeit. Und damit bin ich bei der Zusammenarbeit mit der Stadt Ulm. Es ist ja wichtig, die Leute sollen da nicht so arg viel merken oder merken da gar nicht viel. Aber die Oberbürgermeister, die Politiker, die Beamten, Angestellten, die müssen sich ja irgendwie abstimmen.
Ja gut, wir sind letztendlich ein einheitlicher Lebensraum. Die Leute wollen wohnen, arbeiten und Freizeit genießen können und dann ist es ihnen relativ egal, ob sich das eine in Ulm, das andere in Neum abspielt. Insofern müssen wir uns wirklich abstimmen und wir tun auch gut dran. Es gab früher einen Wettbewerb, die Ulmer gegen die Neumer gegen die Ulmer. Völliger Blödsinn. Wir müssen unsere Ressourcen zusammenschmeißen, um im Wettbewerb der Regionen gegen Regionen wie München oder Stuttgart einigermaßen bestehen zu können. Und das ist das Schöne, warum ich gerne Kommunalpolitik mache und nicht in den Landtag oder gar in den Bundestag will. Weil ich hier mit einem Oberbürgermeister aus Ulm, der ein, ich darf das so despektierlich sagen, Sozi ist, hervorragend zusammenarbeiten kann und er hoffentlich es genauso empfindet, mit einem Schwarzen gut zusammenzuarbeiten, weil es hier einfach auch mehr um die Menschen geht. Weniger um politische Doktrin. Natürlich, klar, jeder hat seine gewissen Schwerpunkte, aber letztendlich geht es um das Wohl der Bürger und dann ist es wurscht, ob das Wohl rot angestrichen oder schwarz angestrichen ist. Und ich muss nur sagen, da hat es in den letzten Jahren eine Änderung gegeben. Die Ulmer haben gelernt zu verstehen, dass Neum anders tickt. Wir sind nicht Jahrhunderte alt. Wir haben nicht dieses Verständnis wie eine freie Reichsstadt Ulm. Wir ticken da ein bisschen anders. Die Ulmer haben gelernt, darauf Rücksicht zu nehmen und die Neumer haben auch gelernt, Rücksicht zu nehmen, dass in Ulm die Uhren ein Stück weit anders gehen, aber dass wir letztendlich uns fragen müssen, was für Ziele haben wir, wie definieren wir die und gehen wir es gemeinsam an. Wenn Sie heute irgendjemanden erzählen, der das nicht kennt und sagt, zwei Städte nebeneinander haben gemeinsam eine Ratsreformhalle gebaut, auf dem Grund der einen, zwei Drittel hat der andere gezahlt, die sagen alle völlig undenkbar. Es ist nicht mehr undenkbar und das ist das Gute dran. Natürlich, klar, bin stolz, Bayer zu sein, aber ich bin auch stolz, Teil dieser Doppelstadt zu sein, dieser Region zu sein. Und ich muss sagen, bei aller Frotzeleien, die wir immer wieder natürlich auch im Gemeinderat, im Stadtrat haben, es ist wirklich ein gutes Miteinander. Es hat nichts mit Parteipolitik groß zu tun, sondern es geht wirklich um die Region. Natürlich, wie gesagt, unterschiedliche Meinungen darf man haben, man darf darüber diskutieren, aber wenn man dann letztendlich sich auf ein Ziel einigt und gemeinsam das umsetzt, und das können wir zwischenzeitlich gut. Also das muss ich sagen, auch die Verwaltungen.
Ja, Ihre letzten Ausführungen, die waren jetzt so für mich in die Zukunft gerichtet. Neuwahlen stehen an. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie wieder Oberbürgermeister werden. Welche Ziele haben Sie für die nächste Legislaturperiode? Oder, das ist ja Quatsch, Legislaturperiode ist jetzt der falsche Ausdruck für die nächste Amtszeit.
Ja gut, es gibt Herausforderungen natürlich gerade im Bereich der Kinderbetreuung. Da gibt es auch noch weitere Aufgaben zu tätigen. Wir müssen die Stadtentwicklung noch weiter vorantreiben. Wir müssen dieses Thema des demografischen Wandels, da müssen wir noch das einige oder andere tun. Mehr Generationen wohnen, ein Thema, da wir gerade ganz am Anfang sind, wo wir uns in Neuem noch ein bisschen schwerer tun als in Ulm. Das strategische Ziel, nicht nur keine Schulden zu machen, sondern von den Schulden runterzukommen. Und vielleicht auch noch eines, was aber schwierig ist, was so ein bisschen ja, Sisyphus-Arbeit ist, die Bürger zu interessieren für ihre Stadt, für die Stadtpolitik, auch wenn es nicht um ihr eigenes Anliegen geht. Mhm. Das Verantwortungsbewusstsein zu wecken, gemeinsam sich Gedanken zu machen, so nach dem Motto, auch der Fuhler interessiert sich für ein Ludwigsfelder Problem, der Ludwigsfelder engagiert sich in Gernhofen, das wäre so ein bisschen die Vision, die ich noch habe. Alles andere an Details am Tag meiner Nominierung.
Alles klar. Ja, wir sind jetzt leider am Ende. Das ging wie immer rasend schnell. Ich hätte noch viele Fragen. Ich danke Ihnen recht schön, Herr Nürnberg, dass Sie gekommen sind.
Ich danke auch. Es war sehr spannend und Sie haben recht, eine Stunde könnte man noch anhängen.
Alles klar. So, das war die Plattform auf Radio Free FM. Bei mir zu Gast war der Oberbürgermeister von Neu-Ulm, Gerold Nürnberg. Und ich bin Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.